Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst am 5. Juli 2020 hier in der Jesus-Lebkirche. Schön, dass Sie da sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und Gott loben. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie jeden Gottesdienst, Gott zur Ehre, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir vertrauen auf Gottes Hilfe, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund mit uns hält und uns Menschen niemals alleine lässt. Und so feiern wir diesen Gottesdienst und vertrauen auf seine Gegenwart. Liebe Gemeinde, wir sind angekommen in der Josefsgeschichte in Kapitel 41. Wir haben die letzten Kapitel der Josefsgeschichte schon durchgemacht und jetzt erleben wir, wie Josef, nachdem er die Träume des Pharao gedeutet hat, eine große Verantwortung übertragen bekommt. Ja, die Verantwortung für das Volk Ägypten zu sorgen. Nach 7 guten Jahren folgen 7 schlechte Jahre und dafür bereitet Josef alles vor. Das ist gut für ihn und fürs Volk. Und so heißt es im Wochenspruch für heute für uns alle: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, dem anderen mal was abnehmen oder eben auch Verantwortung für den anderen übernehmen, für einen anderen mitdenken. Das ist im Sinne Jesu Christi. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir kommen zu dir und beten dich an. Du bist unser Herr, unser Erlöser, unser Meister. Auf dich wollen wir hören, denn dein Wort gilt für uns. Daran wollen wir uns orientieren. Herr Jesus, du hast gesagt, was gut ist, das hast du uns mitgeteilt. Und dennoch tun wir immer wieder das Gegenteil. Herr, wir kommen zu dir, weil wir deine Hilfe brauchen. Zeige du uns den Weg des Friedens, der Versöhnung, deines Wortes. Herr, und führe uns auf den Weg, der uns das Gute tun lässt, das du uns gezeigt hast und vorgemacht hast. Herr, wir kommen nun zu dir und bringen dir in unserer Stille unsere Gedanken und Gebete. Herr, erbarme dich. So hört den Gnadenzuspruch. Jesus Christus spricht: Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus Christus nimmt die Schuld auf sich. Amen. Lasst uns Gott loben mit einem Lied.
Glaubensarmen Zeit, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit.
Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben, das Evangelium.
Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freude und Schmerzen das Heilige machen kund.
Liebe Gemeinde, es geht heute um Josef mit der Überschrift »Ein traumhafter Aufstieg«. Und ich lese uns das Kapitel 1. Mose 41. Mittlerweile waren 2 Jahre vergangen, da hatte der Pharao einen Traum. Als er am Morgen erwachte, war er völlig verwirrt und beunruhigt und ließ sofort alle Schriftkundigen und Weisen Ägyptens zu sich kommen, um ihnen seinen Traum zu erzählen. Aber nicht einer war imstande, seinen Traum zu deuten. Und jetzt erst erinnerte sich der Diener, dessen Traum Josef gedeutet hatte, an ihn, und er erzählte dem Pharao seine Geschichte. Daraufhin ließ der Pharao Josef zu sich rufen. Auf der Stelle ließ man Josef aus dem Gefängnis. Er rasierte sich, wechselte die Kleider und dann trat er vor den Pharao. Dieser erklärte ihm: Ich hatte einen Traum, aber niemand ist in der Lage, ihn mir zu deuten. Nun, ich habe gehört, dass du jemand bist, der die Fähigkeit hat, einen Traum zu deuten. Ich kann es nicht, entgegnete Josef, aber Gott wird dem Pharao die Antwort geben, die er sich erhofft. Der Pharao begann daraufhin, Josef seine 2 Träume zu erzählen. 7 wunderschöne, fette Kühe tauchen auf dem Nil auf, werden aber schon kurze Zeit danach von 7 hässlichen, mageren Kühen aufgefressen. Und Ähnliches passierte in seinem 2. Traum. In dem 7 prall gefüllte Ähren von 7 halb vertrockneten, leeren Ähren verschlungen wurden. Was fällt dir dazu ein? Fragte der Pharao abschließend Josef. Nachdem Josef Gott für die Gabe der Deutung gedankt hatte, erklärte er dem Pharao, dass beide Träume das Gleiche bedeuten. Es werden 7 Jahre kommen, in denen die Ernten überreich ausfallen. Diesen aber folgen 7 Jahre, in denen die Felder vertrocknen und überall Hunger herrschen wird. Gott weiß um all das. Darum hat er, Josef, nicht den geringsten Zweifel, dass dies alles so eintreten wird. Also riet er dem Pharao, einen wirklich weisen Mann mit der Aufgabe zu betreuen, für die Zeit der kommenden Hungersnot Vorratslager anzulegen. Dieser Plan leuchtete dem Pharao ein und auch alle seine Bediensteten stimmten ihm zu. Er wandte sich an seinen Hofstaat und fragte: Können wir einen Mann finden, der mehr vom Geist Gottes erfüllt ist als diesen? Und so sagte er zu Josef: Nachdem Gott dir all das gezeigt hat, denken wir, dass niemand so verständig und weise ist wie du selbst. Also sollst du diese Aufgabe übernehmen. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Nur ich selbst werde noch über dir stehen. Ich setze dich über das ganze Land Ägypten ein. Jeder sei deinem Befehl unterstellt. Dann zog der Pharao seinen Siegelring ab und steckte ihn Josef an. Dann kleidete er ihn in feinste Leinengewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Und er ließ ihn in seinem eigenen zweisitzigen Wagen fahren, vor dem Boten herliefen, die laut riefen: Ehrt diesen Mann! Auf diese Weise setzte der Pharao Josef über ganz Ägypten ein. Er versicherte Josef noch einmal: Ich bin zwar Pharao, aber ohne dein Wort soll niemand im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß heben. Und wirklich, 7 gute Jahre lang konnten die ägyptischen Bauern kaum glauben, was für Ernten sie einfuhren. Das Land gab nicht nur so reichlich, dass alle genug zu essen hatten, sondern es blieb noch genügend übrig, um es für die kommenden schlechten Zeiten aufzubewahren. Und Josef lernte noch eine andere Zeit der Fruchtbarkeit kennen. Er heiratete Asenat, die Tochter eines ägyptischen Priesters, die ihm 2 Söhne gebar. Den einen nannte er Manasse, das heißt: Gott ließ mich vergessen, alle meine Mühsal, selbst mein Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim. Das bedeutet: Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Und dann begann die angekündigte Hungersnot, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Es wurde in dem gesamten Gebiet so unerträglich heiß, dass die Ernte verdorrte. Doch Josef hatte ja vorgesorgt. Und so konnte er nicht nur dafür sorgen, dass die ägyptische Bevölkerung gesund blieb, sondern dass das Einkommen des Pharaos durch Außenhandel sogar noch gesünder wurde. So war selbst das Wetter Teil von Gottes größerem Plan. Weil die Dürre so schlimm war, baten selbst die benachbarten Völker Ägypten um Hilfe. Und jetzt schauen Sie einmal, wer da plötzlich auftaucht. Ja, wir haben gehört, ein traumhafter Aufstieg. Und das betrachten wir jetzt mal genauer. Wir sind in der Josef-Geschichte, Kapitel 41. Das Kapitel 40 endete mit den Worten, falls Sie es noch im Kopf haben: Aber der Mundschenk vergaß Josef. Vergessen ist Sünde. Das habe ich beim letzten Mal erläutert, weil es unseren Egoismus zeigt. Und es offenbart unsere Nichtbarmherzigkeit. Der andere wird übersehen und vergessen. Und ich denke nur an mich. Das heißt vergessen. Übrigens, Josef wird noch einmal vergessen. Noch einmal, und zwar nach seinem Tod, von dem nachfolgenden Pharao. Zu Beginn der Mose-Geschichte, da heißt es: Da kam ein neuer König in Ägypten auf, der wusste nichts von Josef. Und aus dieser Unkenntnis, aus diesem Vergessen, ja aus dieser Sünde, da erwächst große Not dem Volk Israel in Ägypten. Und da entsteht jetzt genau diese Not, aus der sie später fliehen, aus der Mose sie nachher errettet. Aber das ist eine andere Geschichte. Josef sitzt jetzt hier 2 weitere Jahre im Gefängnis, weil der Mundschenk, der wieder im Dienst steht, ihn vergaß. Aber nun träumt der Pharao, und das wird Josefs große Chance. 4 Gedanken dazu. Erstens: Die Königsträume wecken Erinnerungen. So, der nächste Ortswechsel steht bevor. Das Zentrum des Geschehens verlagert sich nun an den Hof des Pharao, in den Palast. Der Pharao liegt schweißgebadet in seinem Himmelbett, denn er träumt zwei Träume in einer Nacht, genau wie Josef damals und auch wie der Bäcker und der Mundschäft. In einer Nacht, da wurde es extra so betont. Also das heißt, die Dringlichkeit, die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit wird herausgestellt. 7 fette Kühe kamen aus dem Nil und 7 magere Kühe kamen aus dem Nil hinterher. Und die 7 mageren fraßen die 7 fetten, ohne selbst zuzunehmen. Das gleiche Schicksal erlitten 7 fette Ähren von 7 mageren Ähren. Es bleibt am Schluss die Dürre. So, nachdem der Pharao nun alle Traumdeuter und Wahrsager in seinem Land zu seinem Traum gehört hatte, aber keiner den Traum deuten konnte, erinnerte sich jetzt der Mundschenk an Josef. Und er sagte diesen spannenden Satz: Ich muss heute an meine Sünden denken. Ein besonderer Satz, wer den aussagt: Ich muss heute an meine Sünden denken. Liebe Gemeinde, das ist Sündenerkenntnis. Das ist der erste Schritt zur Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit unter Menschen und zur Gerechtigkeit vor Gott. Zur Gerechtigkeit braucht es Vergebung und Gnade. Und das ist es doch genau, was den christlichen Glauben auszeichnet. Wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, wenn wir erkennen, dass wir nicht im Einklang mit Gottes Willen leben, dass wir nicht volle Nächstenliebe leben, sondern eben andere vergessen, übersehen, dass wir oft zu egoistisch denken und uns verhalten. Wenn wir dies erkennen und bekennen, bereuen und dies als Bitte der Vergebung an Gott richten, dann ist das der erste Schritt. Und dann erkenne als zweites, dass Jesus Christus für dich und deine Sünden schon längst am Kreuz gestorben ist. Gnade ist möglich. Vergebung ist da. Er nimmt deine Sünden auf und schenkt dir Gnade. Das macht Jesus Christus. Er will dich frei machen von deiner Sünde. Jesus will dich wieder in Verbindung bringen mit Gott. Und er wird dir seine Gerechtigkeit geben. Das hat Christus schon getan. Und durch den Glauben an Jesus Christus stehst du also nun gerecht vor Gott da, weil er dir vergibt, weil er gnädig ist. Das ist Gottes gnädiges Angebot und führt dich zum wahren Leben. Also nimm Jesus im Glauben an und folge ihm und seinen Worten. Und dann wirst du mit Gott im Einklang leben. Und dann heißt es auch über dich, wie immer wieder hier in der Josef-Geschichte: Gott ist mit dir. Du lebst mit Gott. Das ist nicht schwer. Das ist eine Bitte, eine Einladung, eine Vergebungsbitte und dann die Annahme der Gnade Gottes. Also mach erstmal den ersten Schritt, so wie der Mundschenk, und bekenne deine Sünden. Erkenne deine Sünden und bekenne deine Sünden. Wo hast du was vergessen? Wo hast du was übersehen? Wo musst du mit Gott was in Rein bringen? Ins Reine. Der Mundschenk trat nun vor den Pharao und erzählte ihm von Josef. Er hat den Traum des Bäckers und des Mundschenks richtig gedeutet. Josef hat die Gabe der Traumdeutung. Seine Erfolgsquote liegt bei 100%. Er sagt wörtlich: Wie er uns gesagt hat, so geschah es. Das ist Josefs Chance. Deswegen zweitens: die Deutung zum Shalom. Der Pharao lässt sich darauf ein, was der Mundschenk sagt, und lässt Josef aus dem Gefängnis holen. Josef wird für den Besuch beim Pharao zurechtgemacht, duschen, rasieren, frische Kleider, und dann stand Josef auf einmal vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt. Ägypten war im 13. und 14. Jahrhundert vor Christus ein kulturell hochentwickeltes Volk. Und so steht der kleine Sklave Josef nun vor diesem großen und mächtigen Mann der damaligen Welt. Und der Pharao fragt ihn, und Josef, das Erste, was er sagt, ist, dass er gleich auf die Macht Gottes hinweist. Die macht es ihm möglich, Träume zu deuten. Er steht vor dem mächtigsten Mann der Welt und weist sofort auf Gottes Macht hin. Über dir steht noch jemand. Und das zeichnet gläubige Menschen aus. Sie weisen immer auf Gott hin. Sie können einordnen, was Gott tut, was er in ihnen tut, was er in anderen tut. Also alles, was wir haben und können, ist ein Geschenk. Das ist Gottes Gabe. Ihm gehört der Dank dafür. Wenn wir das erkennen, dann schützt uns das vor Hochmut. Und so tritt Josef nun sehr demütig vor den Pharao, indem er auf Gott weist, aber gleich betont, Gott wird dir Shalom, Segen, Heil zusprechen. Da kann man gleich fragen, noch bevor Josef die Träume überhaupt hört, warum sagt er das? Der weiß noch gar nicht, was da kommt, oder doch? Zumindest lehnt Josef sich sehr weit aus dem Fenster mit dieser Aussage, dass Gott ihm Shalom sagen wird. Also der Pharao erzählt nun seine Träume und Josef beginnt mit der Deutung, dass Gott dem Pharao wissen lässt, was er vorhat. Die Träume sind ja eine Vorschau der kommenden Geschichte Ägyptens. 7 goldene Ernten und Überfluss stehen bevor und danach 7 Dürreperioden und Hungerjahre. Die Deutung ist auch hier etwas naheliegend, wenn man ein bisschen Kenntnis von Ägypten hat. Der Hinweis, dass die Kühe aus dem Nil steigen, deutet darauf hin. Der Nil als längstem Fluss der Welt ist für die Versorgung des ganzen Landes zuständig. Regelmäßig tritt der Nil über das Flussufer und sorgt damit für eine Überschwemmung in der ganzen Nilregion. Und so werden die ganzen Böden befeuchtet und bringen Ertrag, fruchtbar. Bleiben die Überschwemmungen aus, so werden die Böden von der Sonne ausgetrocknet und eine Dürre droht. Passiert immer mal wieder, also an sich keine Besonderheit, aber das 7 Jahre in Folge, das ist verheerend. Und da muss in guter Zeit gehandelt werden. Also los geht's, die Zeit drängt, wir können nicht mehr auf die nächste Parlamentssitzung warten, es muss ein Eilbeschluss her. Josef macht gleich einen Handlungsvorschlag und drängt den Pharao zur schnellen Entscheidung. Ihr Lieben, wenn man sich die biblischen Texte anguckt, dann haben die immer eine Bedeutung, so wie sie da stehen. Hat Josef vorher gesagt, Gott werde ihm Shalom zusprechen, dann machen die Träume an sich jetzt erstmal überhaupt keine Hoffnung auf Shalom. Das sind ja eher Albträume, also Grund zur Sorge. 7 Jahre Dürre ist ein Albtraum. Aber wir erfahren, dass der Handlungsvorschlag Josefs, nun Kornspeicher bauen zu lassen und das Korn der guten Jahre zu sammeln für die schlechten Jahre, damit das Ganze, das der Pharao die Träume also hat, dass Josef sie deuten kann und dass er weiterdenken kann, Das alles führt zum Shalom, zum Segen für Ägypten. Also wieder einmal wird hier auch die Sichtweise des Glaubens deutlich. Nicht Gott für die Dürreperiode anmeckern, sondern danken, dass Gott ihnen vorher so reichlichen Überfluss schenkt und ihnen die Dürre ankündigt. Denn jetzt kann der Mensch im Vertrauen auf Gott handeln. Und das wird jetzt getan. Drittens, der Hausverwalter Ägyptens. Der Pharao ist begeistert und er stellt nun diese rhetorische Frage: Wer ist besser geeignet, um das umzusetzen als Josef? Keiner hat eine bessere Antwort, also nennt er ihn einen weisen Mann, in dem Gottes Geist ist. So sagt er hier. Was für eine Aussage von einem Ungläubigen, von einem Ägypter. Weise sein bedeutet, er versteht es, das Richtige zu tun. Und er hat das Können und die Begabung. Also hier zeigt sich wieder einmal, was den Glauben auszeichnet. Wer den Geist Gottes hat und befähigt ist, Großes zu tun, der bleibt dennoch dabei bescheiden, weil er weiß, es ist von Gott. Ich habe es von Gott beschenkt und ich tue es für Gott. Das ist die Sichtweise des Glaubens. Und nun geht es für Josef steil bergauf. Er wird zum Generalbevollmächtigten eingesetzt. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den Thron will ich höher sein als du. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Mit anderen Worten? Ich finde, der Autor hätte ja auch schreiben können: Und der Pharao tat alles unter die Hand Josefs und kümmerte sich um nichts mehr, außer um seinen Thron. Also wieder einmal bekommt Josef freie Hand und er wird oberster Hausverwalter. Und nun über das Haus des Pharao. Er wird oberster Palastvorsteher. Erst bei Potiphar, dann im Gefängnis und jetzt im Palast des Pharao. Aber er wird sogar noch mehr. Er wird über ganz Ägypten gesetzt, als Wirtschafts-, als Agrarminister. Und dann bekommt er den königlichen Siegelring. Und das heißt Macht in seinen Händen. Er darf nun Urkunden siegeln, Gesetze oder Verordnungen erlassen, bekräftigen, bestätigen. Und nun noch etwas ganz Spannendes. Nun wird er königlich eingekleidet. Halskette. Er bekommt einen Wagen, mit dem er fahren darf, und ein neues Kleid. Ihr Lieben, zweimal wird Josef das Kleid vom Leib gerissen. Einmal von den Brüdern und einmal von Potiphas Frau. Und zweimal bekommt er neue Kleider. Eins jetzt, um ordentlich vor dem Pharao zu stehen, und jetzt ein kostbares Leinengewand. Und so wie sie Josef sehen, gehen alle Menschen auf die Knie. Sie fallen vor ihm nieder. Sein Aufstieg ist am höchsten Punkt angelangt. Er steht im Zenit seiner Macht. Das ist die Erfüllung seines Traums. Noch nicht ganz, denn es fehlt noch der Kniefall der Brüder Josefs. Dazu später mehr. Noch ein letzter Gedanke zu Josef. Viertens, Josefs neue Familie. Es heißt jetzt, Josef fährt durchs ganze Land, setzt seinen Plan um, er sammelt Getreide in Kornspeicher und setzt es in der Hungersnot für die ganze Welt ein. Er wird also zum Ernährer der ganzen damaligen Welt. Übrigens, ein Ausblick nach vorne. Die Israeliten später, nach Josef, unter Mose, die müssen unter dem neuen Pharao damals, der von Josef eben nichts mehr wusste, auch Kornspeicher bauen in Pithom und Ramses. So heißt es in der Bibel. Spannend, oder? Hat Josef die Speicherlagerung erfunden? Machen sie es deswegen weiter? Seit Josef? Und nun erfahren wir über Josef noch etwas Neues. Er bekommt einen neuen Namen und wird verheiratet mit der Tochter des Priesters. Da kann man auch wieder fragen, was bedeutet das? Wird Josef nun ein Ägypter? Der neue Name Josefs, Zaphenat Paneach, heißt übersetzt, Gott spricht, er möge leben. Warum bekommt er einen neuen Namen? Ist das eine Ehrung oder eine Unterstellung unter den Pharao? Als Zeichen, dass der Pharao immer noch Macht über ihn hat, ihm einen neuen Namen zu geben. Also Josef bleibt weiterhin der Sklave des Pharao, also sein Untergebener. Ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir einmal auf den Namen Josef schauen. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Als Rahel, die Frau, Lieblingsfrau von Jakob, ihren ersten Sohn gebar, nachdem sie lange, lange keine Kinder bekommen konnte, nannte sie ihn Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben. Das Verb Yasaf, also Josef, das bedeutet hinzufügen. Und ihr Lieben, Namen haben in der Bibel immer eine besondere Bedeutung. Und wenn Gott hier bei der Namensgebung der Rahel vielleicht schon einen Wink gegeben hat, so hat Rahel den Namen Josef, also hinzufügen, so gedeutet, dass sie noch einen weiteren Sohn bekommt. Und tatsächlich, sie bekommt ja Benjamin noch. Aber der Name Josef wird, denke ich, noch anders bedeutsam und gerät in Erfüllung. Sein Name heißt, Gott fügt zu, hinzufügen, Gott fügt zu. Und das bedeutet eben auch vermehren, wachsen, übertreffen. Und das erleben wir doch jetzt genau hier in der Geschichte. Josef wächst mit der Geschichte, sein Ruhm wird vermehrt. Er übertrifft seine Brüder. Also dieser Name hat sich nun erfüllt. Und nun wird er geändert. Gott spricht, er möge leben. Auch das ist spannend. Eigentlich sollte Josef ja schon dreimal sterben. Einmal im Brunnen, einmal von wilden Tieren zerrissen, durch das Kleid, was zerrissen war, dem Jakob hingestellt, und einmal im Gefängnis. Doch er lebt, denn Gott ist mit ihm. Also auch dieser Name ist erfüllt. Josef bekommt jetzt hier die Priestertochter Asenat zur Frau, dessen Name bedeutet, sie gehört der ägyptischen Göttin Neit. Also gehört sie doch nicht Josef ganz? Mehr wird nicht gesagt. Und dann wurden ihm zwei Söhne geboren. Manasse, das bedeutet, Gott ließ mich mein Elend vergessen. Also vergaß Josef damit das Elend und die Sünde der Brüder? Hat er ihnen also jetzt damit schon vergeben, mit der Gründung der eigenen Familie, mit der Geburt des ersten Sohnes? Vergibt er somit seinen Brüdern? Ephraim, der zweite Sohn, heißt, Gott hat mich wachsen lassen. Also auch das wieder, die Erfüllung. Gott hat mich hier wachsen lassen. Er hat mich vermehrt, mir reich etwas geschenkt, mich beschenkt. Und jetzt müssen wir doch die Frage nochmal stellen, wird Josef nun ein Ägypter? Die Frage lässt sich hier noch nicht ganz beantworten, dazu müssen wir noch weiterlesen. Doch momentan sieht alles so aus. Alles, was ihm zu Hause in seiner ersten Familie nicht gelang, also eine Spitzenstellung unter den Brüdern, das erreichte er nun im Hofstaat Ägyptens. Und er denkt nicht mehr an zu Hause und seine Familie. Er vergisst sie. So macht es zumindest hier den Eindruck. Ägypten ist jetzt sein neues Zuhause und er bekommt eine neue Familie. Seine Familie. Frau und Kinder. Ob es wirklich so ist, das zeigt sich noch. Das Kapitel endet damit, dass der Hunger in allen Landen sehr groß war und alle zum Pharao schrien. Und der Pharao sagte: Geht zu Josef und tut das, was er sagt. Josef, der selber viele Krisen durchlebt hat, wird nun zum Meister der Krise. Er soll das jetzt bewältigen. Ihr Lieben, Gott schreibt Geschichte mit Menschen, mit denen er ist. Und das gilt auch bei uns. Heute schreibt er Geschichte mit dir und mit mir. Also lasst uns im Vertrauen auf Gott unser Leben leben, auf Gott hören und das tun, was Gott uns sagt, was er uns aufträgt. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.